7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir schauen gemeinsam auf die Themen der Kalenderwoche 21. In der diskutieren die Sparkassen über ihr Programm für die Zukunft. Es steht ein Branchentreffen der Retailbanker an und es gibt bei Puma eine Hauptversammlung der besonderen Art. Zunächst aber schauen wir auf ein Highlight aus Börsenperspektive aus dieser Woche. Das hat sich mein Kollege Franz Kongui genauer angeschaut. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Franz, der Talk of the Week ist der erste deutsche Börsengang des Jahres und der, muss man sagen, war erfolgreich.
Das kann man so sagen. Die Rede ist vom schwäbischen Stromnetzausrüster Pfisterer. Die Aktie ist am Mittwoch direkt mit einem Plus von 11% gestartet, bei einem ersten Kurs von 30 Euro.
Und wo lag der Ausgabepreis?
Ja, mit 27 Euro ziemlich genau in der Mitte der ursprünglichen Spanne von 25 bis 29 Euro. Und das war am Ende sogar noch etwas eingegrenzt worden auf 26 bis 27 Euro im Bookbuilding-Prozess.
Was heißt das denn jetzt für die Marktkapitalisierung von Pfisterer?
Ja, da sind 489 Millionen Euro zusammengekommen. Das ist schon ganz ordentlich für ein Unternehmen aus dem Mittelstand. Pfisterer sitzt übrigens in Schwaben, in Winterbach bei Stuttgart und stellt Bauteile für Stromnetze her. Und aus der Kapitalerhöhung gegen Bareinlage sind im Unternehmen brutto rund 95 Millionen Euro zugeflossen. Laut Vorstandssprecher Johannes Linden soll das Geld in den Ausbau der Produktionskapazitäten fließen.
Und üblicherweise machen ja bei solchen Transaktionen auch die Altaktionäre einen ganz guten Schnitt.
Ja, das ist korrekt. Die haben durch den Verkauf bestehender Aktien ebenfalls rund 95 Millionen Euro erlöst. Der größte Teil dieser Aktien kam übrigens vom Gründerenkel Karl-Heinz Pfisterer.
Was hat denn das Unternehmen jetzt für weitere Pläne mit dieser Notierung?
Ja, fürs Erste ist Pfisterer im Freiverkehrssegment Scale an der Frankfurter Börse gelistet. Das ist für kleinere Unternehmen gedacht und weniger stark reguliert. Aber Pfisterer will sich freiwillig an die strengeren Regeln des Prime-Standard halten.
Das dürfte dann auch eine kleine Hintertür offen lassen für ein etwaiges späteres Uplisting in den regulierten Markt, der ja durchaus noch etwas mehr Strahlkraft entfaltet bei Investoren.
Genau, die Sichtbarkeit steigt dann. Auf jeden Fall kommt dieses IPO wie gerufen. Die deutsche Börse war ja zuletzt im Dornröschenschlaf. Seit Monaten hat sich da fast nichts getan. Stada zum Beispiel hat seinen Börsengang verschoben und die Oldenburgische Landesbank wurde sogar einfach verkauft statt gelistet.
In der kommenden Woche stellen die Sparkassen die Weichen für die Zukunft. Der Deutsche Sparkassentag steht an. Eigentlich sind es 2 Tage, von Mittwoch bis Donnerstag wird diskutiert, in diesem Jahr in Nürnberg. Und es wird politisch, was genau ansteht. Darüber spreche ich mit Andreas Heidgar, Korrespondent im Berliner Büro der Börsenzeitung. Hallo Andreas.
Ja, hallo Sabine.
Andreas, der Sparkassentag liegt ja in diesem Jahr zu einem ganz interessanten Zeitpunkt, kurz nachdem sich die neue Bundesregierung zurechtgeruckelt hat. Und man will ja auch seitens der Sparkassen da in den Austausch. Der direkte Draht zur Politik, der hat ja auf diesen Treffen auch eine gewisse Tradition, ne?
Ja, er hat eine große Tradition. Der Deutsche Sparkassentag ist nicht nur eine der größten Veranstaltungen der deutschen Finanzwirtschaft überhaupt. Er ist auch eine äußerst politische Veranstaltung. Auch in den vergangenen Jahren war beim Sparkassentag immer das Who is Who der deutschen Politik vorhanden. Man hat sich die Klinke dort in die Hand gegeben. Angela Merkel war regelmäßig beim Deutschen Sparkassentag. Beim letzten Mal, das war 2023 in Hannover, war Bundeskanzler Olaf Scholz da, der Vizekanzler Robert Habeck war da, Christian Lindner als Finanzminister, auch Friedrich Merz war damals schon da als Oppositionspolitiker. Also man sieht, es ist eine äußerst politische Veranstaltung von jeher gewesen und das wird in diesem Jahr in Nürnberg nicht anders sein.
Jetzt hat man ja in Nürnberg auch sich auf die Fahnen geschrieben, dass man Nürnberger Impulse einfordert, auch aus der Politik. Was genau dürfen wir uns denn darunter vorstellen?
Ja, auch das ist schon eine Art Tradition. Auch beim letzten Treffen dieser Art in Hannover hat es eine hannoversche Erklärung gegeben. Das ist wie immer ein Zukunftsplan, den die Sparkassen der Politik mit an die Hand geben, mit ihren persönlichen Wünschen. Bei den Nürnberger Impulsen soll es jetzt in diesem Jahr um einen umfassenden Plan zur Staatsmodernisierung Deutschlands gehen. Es soll also darum gehen, wie in Deutschland wieder eine neue wirtschaftliche Dynamik entfacht werden kann. Und es wird ein Fokus auf Europa gerichtet. Also wie geht es in der EU weiter? Wie ist in der EU mehr Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen? Das wird das große Thema dieses Sparkassentages sein, des 28. insgesamt. Und dazu passt natürlich auch das Motto der Veranstaltung, das heißt Zukunft machen.
Das sind ja schon auch recht große übergeordnete Ziele. Gibt es denn schon ein bisschen einen Einblick, was konkret da die Sparkassen an Forderungen oder vielleicht auch an Wünschen an die Politik stellen? Ist da schon was durchgesickert?
Ja, es ist zu erwarten, dass es sehr viel um Bürokratieabbau gehen wird. Also im Kern dürfte es der Sparkassenfinanzgruppe noch einmal darum gehen, die Politik aufzufordern, Bürger und Unternehmen von sowohl regulatorischen als auch bürokratischen Lasten zu befreien, um dadurch auch eine neue, optimistischere Aufbruchsstimmung im Land zu entfachen. Darum dürfte es auch bei der Rede des Präsidenten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes Ulrich Reuter gehen. Und damit setzen die Sparkassen auch einen etwas anderen Schwerpunkt als beim letzten Mal in Hannover beispielsweise, weil es damals in Hannover ging es sehr stark um die Energiepolitik vor dem Hintergrund der Energiekrise, die nach dem russischen Überfall der Ukraine ausgebrochen war. Dieses Mal ist das Thema Energie kein Thema mehr. Es sind ähnliche Themen im Bereich Wohnungswirtschaft, Wettbewerbspolitik. Aber das große Thema ist die Bürokratie.
Jetzt kann man sich ja schon die Frage stellen, Bürokratieabbau, Staatsmodernisierung, das ist ja die große politische Bühne. Warum fühlen sich die Sparkassen berufen, damit zu sprechen?
Ja, da gibt es viele Gründe, Sabine. Die Sparkassen sind natürlich als Anstalten des öffentlichen Rechts stark in der Fläche verankert. Gerade diese regionale Verankerung der Sparkassen. Sie erreichen nach eigenen Angaben mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland. Wer kann das noch von sich behaupten? Und dadurch können sie natürlich auch ein starker Hebel für gesellschaftlichen Zusammenhalt bieten. Man muss natürlich sagen, die Sparkassen sind natürlich auch eine politische Kraft. Also in Nürnberg kommen rund 3000 Vertreter aus den Kommunen, kommunale Spitzenvertreter, Vorstände, Verwaltungsräte von Sparkassen, Landesbanken und ihren Verbundunternehmen aus ganz Deutschland zusammen. Das ist natürlich eine starke politische Kraft, die man nicht unterschätzen darf. Dann haben wir natürlich die wirtschaftliche Kraft der Sparkassen. Man muss sehen, allein im vergangenen Jahr haben die Sparkassen zum Beispiel mehr als 45 Milliarden Euro an Krediten für den privaten Wohnungsbau vergeben. Ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wenn man sich einmal die Kundeneinlagen anguckt, das waren im vergangenen Jahr bei den Sparkassen fast 1.200 Milliarden Euro. Also von daher sieht man die Bedeutung, die wirtschaftliche Bedeutung der Sparkassen im Land. Und man muss natürlich auch auf das gesellschaftliche Engagement der Sparkassen hinweisen. Da waren 2024 also mehr als eine halbe Milliarde Euro, genau 535 Millionen, haben die Sparkassen ausgeschüttet an gesellschaftlicher Förderung für Kultur, für Sport, für das Ehrenamt. Hinzu kamen Stiftungen, die ebenfalls noch fast 80 Millionen ausgeschüttet haben. Also auch aus dieser Warte heraus sind die Sparkassen natürlich eine gesellschaftlich relevante Gruppe.
Jetzt haben wir viel über Deutschland gesprochen und natürlich auch über die Träger, sind ja auch unter anderem Landkreise, Gemeinden, Städte. Du hast ja aber vorhin auch schon gesagt, es soll auf dem Sparkassentag auch durchaus um Themen auf der europäischen Ebene gehen. Wie positionieren die Sparkassen sich denn im internationalen Kontext? Wie schauen sie auf die internationalen Themen?
Ja, sie wollen sich jetzt gar nicht positionieren im internationalen Bereich, aber die Sparkassen wollen auf ihren Sparkassentagen grundsätzlich ein breiteres Bild zeichnen, eine breitere Bestandsaufnahme machen. Das war in den letzten Jahren auch schon immer so. Und von daher haben sie sich auch in diesem Jahr sehr viel Expertise von außen eingeladen. Also sie wollen über den deutschen und auch über den europäischen Tellerrand hinausblicken. Dadurch haben sie sich interessante Persönlichkeiten eingeladen. Der Ex-Außenminister Joschka Fischer wird kommen und wird einen politischen Impuls halten. Ebenso die bekannte US-polnische Historiker Ann Applebaum wird kommen und etwas aus ihrer Sicht sagen. Der belarussische Schriftsteller Alhirt Bascharewitsch wird kommen. Der ist in Deutschland auch bekannt, weil er in diesem Jahr den Leipziger Buchpreis erhalten hat. Er wird sich zum Beispiel zu Europas Antwort auf den Krieg in der Ukraine äußern. Ja, und es wird weitere interessante Gesprächspartnerinnen geben. Die sogenannte Futuristin Christina von Messling wird kommen, will das Geschäftsmodell Deutschland mit dem Geschäftsmodell anderer Länder vergleichen. Also Sabine, du siehst, das Programm ist sehr breit angelegt und die politische Bestandsaufnahme wird nicht nur sich auf Deutschland fokussieren, sondern auch auf die globalen Krisen insgesamt. Man muss ja sagen, wir leben in sehr bewegten Zeiten. Zu erinnern sei nur an das Agieren der Trump-Administration in den USA. Die EU-Kommission ist auch noch relativ frisch im Amt. Jetzt hat die Bundesregierung gewechselt. Viel ist im Fluss und von daher kann man auch verstehen, dass das Interesse an diesem Sparkassentag wohl so groß wie nie zuvor war. Also die Veranstaltung ist mit 3000 Beteiligten absolut ausgebucht.
Und da sind einige namhafte Persönlichkeiten darunter. Für dich ist aber, glaube ich, auch ein Platz, oder? Du bist vor Ort.
Ich bin vor Ort, ja.
Super. Dann sind wir gespannt, was du zu berichten hast vom Deutschen Sparkassentag am Mittwoch und Donnerstag. In Nürnberg geht es los und Andreas Heidger aus unserem Berliner Büro wird für uns vor Ort dabei sein. Vielen Dank schon mal für den Blick vorab auf die Agenda. Danke dir, Andreas.
Ja, tschüss, Sabine.
Und wir bleiben im Podcast noch ein wenig im Bankenlager. Welche Themen die Branche umtreiben, das wird auch auf dem diesjährigen Retail-Bankentag der Börsenzeitung diskutiert. Und über den hat Franz Kongbui mit Detlef Fechner gesprochen.
Ja, danke Sabine. Ich begrüße hier meinen Kollegen Detlef Fechner. Er wird uns Auskunft geben über die Veranstaltung Retail-Bankentag, die nächste Woche stattfindet. Hallo Detlef.
Hallo Franz.
Detlef, der Retail-Bankentag zählt zu den wichtigsten Veranstaltungen hier am Finanzplatz. Jetzt haben wir natürlich ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer dabei, die nicht so vertraut sind, was es damit auf sich hat. Dann lass uns doch mal über die Basics sprechen. Was ist der Retail-Bankentag und an wen richtet er sich?
Ja, du hast das schon ganz richtig gesagt. Es ist eine Leuchtturmveranstaltung der Börsenzeitung am Finanzplatz. Wir haben mittlerweile die 23. Ausgabe. Das Ganze ist also, naja, mindestens Tradition, wenn nicht sogar schon Brauchtum hier am Finanzplatz. Und es ist ein Bankentag, der sich an alle die Institute wendet und an alle die, die im Bereich mit privaten Kunden arbeiten. Also das heißt, da kommen Vertreter von Banken, der Fondsindustrie, der Aufsicht, es kommen Vertreter der Dienstleister, also von IT-Manufakturen über Kanzleien bis hin zu Beratungsfirmen zu uns und diskutieren die Fragen, die die Branche umtreiben.
Okay, das ist eine ganze Menge Breite. Ich gehe davon aus, dass auch thematisch eine große Breite geboten sein wird. Was sind denn die herausragenden Themen?
Also wir werden natürlich erst einmal ein bisschen sortieren, wie das aktuelle Marktumfeld aussieht und wie es gelingen kann, als Bank, als Institut, als Sparkasse in diesem Marktumfeld angemessene Renditen zu erwirtschaften. Es ist wie immer ein ganz großes Thema Digitalisierung, Technologie, Innovation. Das heißt, wir reden natürlich über den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Ist das schon Alltagsgeschäft oder ist das noch Zukunftsmusik? Es geht um Fragen, wie setze ich den digitalen Euro ein? Kryptowährungen, das heißt, wir sind auch beim Thema Payment-Lösungen natürlich interessiert, ein paar Fragen zu klären. Und auch das Thema Nachhaltigkeit, selbst wenn es auf der Prioritätenliste der Politik etwas nach unten gerutscht zu sein scheint, ist natürlich ein großes Thema, weil es im Verhältnis zwischen Privatkunden und Bank immer noch eine große Rolle spielt. Und da ist die Frage, durch das ganze Omnibus-Paket, durch all die Erleichterungen beim Bürokratieabbau, was verändert sich da, wie stellen sich die Banken darauf ein?
Okay, da wird man dann wahrscheinlich sehr prominente und gewichtige Stimmen zu hören bekommen. Wen darf man denn dort erwarten und wer wird worüber sprechen?
Also wir freuen uns. Wir haben wieder viele Vorstände und Vertreter aus den Führungsgremien gewinnen können für die Veranstaltung. Wir begrüßen Tanja Müller-Ziegler, die den Bundesverband der Volksbanken Raiffeisenbanken vertritt. Wir haben mit uns Sabine Schon-René, die die Commerzbank vertritt, in diesem Falle vor allem die Comdirect. von der Deutschen Bank dabei sein wird Christian Rino, von der ING DiBa dabei sein wird Professor Martin Schmidberger. Wir haben Thilo Hacker aus dem Vorstand der Deutschen Kreditbank, der DKB, bei uns. Stefan Paxmann, der die LBBW vertritt. Also ganz viele Institute, aber darüber hinaus haben wir natürlich auch noch einige, die ganz spezifisch zu speziellen Themen Auskunft geben können. Wir haben Vertreter von BDO Cybersecurity zum Beispiel dabei. Wir haben eine feste Größe des Retail-Bankentages mittlerweile, Horvath und Partners, dabei. Und wir haben auch das Kaizen-Institut dabei. Also auch viele Perspektiven von der Seitenlinie sozusagen.
Da ist aber wahrscheinlich auch jemand von der Aufsicht dabei, oder?
Ja, das ist unser Keynote-Speaker. Wir sind ganz besonders glücklich, dass wir Michael Theurer diesmal als Keynote-Speaker gewinnen konnten. Er ist im Vorstand der Bundesbank für Bankenaufsicht zuständig.
Okay, also wirklich eine große Breite. Dann ein paar organisatorische Fragen. Wann und wo findet der Retailbankentag statt und wie kann man sich dafür anmelden?
Also alle, die sich für den Retailbankentag interessieren, die kommen am besten vorbei auf unserer Website. Die ist unter live.börsen-zeitung.de, also live.börsen-zeitung.de, oder Sie wenden sich direkt an meinen Kollegen Stefan Mennecke, s.mennecke@börsen-zeitung.de.
Und Mennecke mit AE, aber die packen wir natürlich auch nochmal in die Shownotes hinein. Vielen Dank, Detlef, für diesen Überblick über das, was nächste Woche beim Retailbanken so alles auf der Agenda steht.
Ja, vielen Dank und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen dort auch persönlich dann treffe.
In der kommenden Woche wird es auch in der Unternehmenslandschaft nochmal interessant. Bei Puma steht am Mittwoch eine Hauptversammlung an und zwar eine ganz besondere, weil der CEO-Sitz vakant bleiben wird. Dazu später noch mehr. Der Sportartikelhersteller hat eine, muss man sagen, recht holprige Zeit hinter sich. Franz, an der Börse hat Puma ziemlich gestrauchelt, ne?
Ja, insgesamt ging es bei Puma ziemlich turbulent zu, wie du schon sagtest auch. Aber jetzt gibt es erstmal ein bisschen Aufatmen für die Aktionäre. Das erste Quartal 2025 hat zwar keine Glanzleistung gezeigt, aber auch keine Katastrophe. Und das war für viele offenbar schon eine gute Nachricht.
Ja, die Erwartungen liegen also nicht mehr allzu hoch. Und man muss auch sagen, im Vergleich zur Hauptversammlung im vergangenen Jahr hat sich seither der Aktienkurs auch mehr als halbiert.
Das stimmt. Und im April dieses Jahres war Puma sogar auf dem tiefsten Stand seit 2016. Und das hat natürlich Gründe. Das Wachstum schwächelt, die Dynamik der Marke ist nicht mehr das, was sie mal war und so Sachen.
Anfang April hat sich Puma dann ja auch vom Vorstandsvorsitzenden Arne Freund getrennt. Der war seit November 2022 an der Spitze. Und ja, sein Stuhl bleibt vakant auf der Hauptversammlung.
Ja, erstmal. Sein Nachfolger steht schon in den Startlöchern. Arthur Höld. Der war vorher im Vorstand von Adidas bis vergangenen Oktober. Und der soll am 1. Juli bei Puma diesen vakanten Stuhl übernehmen.
Ist allerdings ein bisschen ein Kuriosum, ne? Dass es eine Hauptversammlung ohne CEO auf der Bühne gibt. Das haben wir, glaube ich, nicht so oft.
Nee, das haben wir nicht so oft, aber das dürfte für die Anleger nicht so ein großes Thema sein. Im Gegensatz zu den Zahlen, die zuletzt Markus Neubrand, der neue CFO, der seit Oktober im Unternehmen ist, präsentiert hatte. Der Umsatz im ersten Quartal lag bei knapp 2,1 Milliarden Euro. Währungsbereinigt war das. Und ja, das ist eine Nullrunde, also kein Plus, kein Minus, irgendwie Stillstand.
Und wie sieht's beim operativen Ergebnis aus?
Ja, das EBIT ist um fast zwei Drittel eingebrochen auf 58 Millionen Euro. Das war unter anderem dem laufenden Effizienzprogramm geschuldet, aber eben nicht nur. Unterm Strich blieb ein Gewinn von gerade mal 0,5 Millionen Euro. Im Vergleich zu 87 Millionen im Vorjahr ist das natürlich fast nichts.
Einige weitere Termine stehen in der kommenden Woche noch an. Am Montag ist ein Brexit-Summit der britischen Regierung und der EU-Spitze in London. Und um technische Neuigkeiten geht es auf der Microsoft-Entwicklerkonferenz Build. Die beginnt am Montag in Seattle und wird bis Donnerstag dauern. Am Dienstag geht es technisch weiter. Dann startet auch die Entwicklerkonferenz Google I.O. in Mountain View. Die wird bis Mittwoch dauern. Mittwoch dann, wie schon erwähnt, der Auftakt zum Deutschen Sparkassentag in Nürnberg. Und es findet die Potsdamer Konferenz für nationale Cybersicherheit statt. Am Donnerstag ist dann, wie erwähnt, der 23. Retailbankentag der Börsenzeitung hier in Frankfurt. Und am Freitag ist der Handel am US-Anleihemarkt verkürzt. Der wird bis 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit laufen. Die wichtigsten Nachrichten aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft finden Sie immer unter börsen-zeitung.de. Da stehen auch die Links zu unseren Veranstaltungen und Podcasts und die Infos, wie immer natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge. Das ist die Vorschau auf die kommende 21. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. Und wenn Sie ein bisschen sich kulinarisch betätigen wollen in den kommenden Tagen, hier in Frankfurt startet mit viel Lokalkolorit das Grüne Soße Festival.
Grisos.
Grisos. Kriegst du sie alle zusammen? 7 Kräuter sind es, glaube ich.
Nee, ich krieg sie nicht alle zusammen. Was bin ich nur für ein Frankfurter?
Und du kochst sie auch nicht selber. Du nimmst sie aus der Tiefkühltruhe, nehme ich an, so wie ich. Oder aus dem der Kühltruhe.
Nicht aus der Tiefkühltruhe, aber ich mache sie tatsächlich nicht selbst.
Gut. Ein Vorsatz für das laufende Jahr. Lernen, wie man Grisos macht. Oder Sie gehen einfach auf dem Festival vorbei. Die können das im Zweifel noch ein bisschen besser.
Definitiv.
Ihnen auf jeden Fall eine gute Woche, einige sonnige Tage. Und wir hören uns hier am nächsten Freitag wieder. Freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.